Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist die Künstlerin Anna Bittersoll. Herzlich willkommen bei Milch und Kultur.
Danke, dass du mich eingeladen hast.
Gerne. Es geht immer los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Und es geht los mit: Die schönste Art zu reisen ist?
Zu Fuß.
Die Kraft der Gedanken?
Oh, das ist hart. Fängt jetzt schon an, siehste. Ich hab's gewusst. Ist grenzenlos.
Politische Kunst?
Ich glaube, es gibt keine Kunst, die nicht politisch ist. Es ist nur die Frage, wie.
Das letzte Lied, das du gehört hast.
Es war irgendwas von Placebo, weil ich habe gestern Abend Placebo gehört.
Milch ist?
Sehr lecker.
Kultur ist?
Nicht wegzudenken.
Wenn ich nicht Künstlerin wäre, wäre ich?
Archäologin.
Dass ich Künstlerin bin, dass ich eine Künstlerin bin und sein möchte, habe ich gemerkt als?
Das habe ich nie gemerkt, das war einfach da.
Scheitern ist?
Das Wichtigste.
Erinnerung ist?
Sehr verschieden.
Du hast gerade gesagt, die schönste Art zu reisen ist zu Fuß. Wo wird es denn dich hin verschlagen beim nächsten Mal, wenn du reisen dürftest?
Wenn ich reisen dürfte, also ich bin sehr gerne am Meer und ich würde gerne wieder ans Meer. Oder ich glaube, ich mag einfach Weite. Ich mag sehr gern, wenn ich eine große Fläche vor mir habe und da so Gedanken einfach Platz haben, sich auszubreiten.
Wenn du dich als Künstlerin selbst vorstellen würdest, anderen vorstellen würdest, wie würdest du dich beschreiben? Was machst du?
Gerade gar nicht so einfach. Also ich glaube, vor einiger Zeit hätte ich gesagt, ich bin Malerin und ich male Bilder, hauptsächlich mit Öl, manchmal mit Tusche oder Gouache, aber hauptsächlich male ich Bilder, auf denen Dinge zu erkennen sind, die sich auflösen. Und es geht mir sehr viel ums Material. Das hat sich aber inzwischen auch ein bisschen geändert, weil ich glaube, im letzten halben Jahr ist sehr viel passiert.
Mit welchem Material arbeitest du?
Also wie gesagt, die Bilder auf Leinwand, dann mit welchem Material, eigentlich könnte man sagen, momentan mit welchem Material arbeite ich gerade nicht, weil ich habe bis vor kurzem eben hauptsächlich Bilder gemalt und hatte dann, glaube ich, so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich rein über die Bilder nicht alles sagen kann und dass es andere Dinge gibt, die mir auch die Möglichkeit geben, was zu sagen, was ich mit Bildern nicht sagen kann oder auf eine andere Art sagen kann. Und dann gab es einen sehr langen Prozess, wo ich immer wieder versucht habe, irgendwie das in die Bilder reinzupacken und andere Dinge gemacht habe. In der Zwischenzeit, wo ich mir dachte, ja, das vielleicht entwickelt das die Gedanken für die Malerei weiter. Und bin aber dann zu dem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass es geht ja nicht darum, dass ich, ob ich irgendwie malen kann und in der restlichen Zeit kann ich nicht malen, also mache ich da nichts, sondern ich habe gemerkt, dass diese Dinge auch wichtig sind und dass es auch Arbeiten sind und dass sie auch eine Wichtigkeit haben. Und habe das dann stärker zugelassen als ein Arbeitsprozess, den ich ernst nehme. Und seitdem ist eigentlich von Video, Fotos, Tonaufnahmen alles zusammengekommen und sucht sich gerade seinen Platz.
Was ist denn Arbeit für dich?
Ah, finde ich eine ganz schwere Sache. Weil, also ich glaube, es gibt für mich das Arbeiten oder Nicht-Arbeiten nicht. Ich glaube, ein Stück weit arbeite ich immer, aber nicht in dem Sinne, wie man jetzt klassisch, wenn man den klassischen Arbeitsbegriff sieht, dann nicht. Aber ich glaube, es gibt keinen Moment, der nicht mit in die Arbeit reinspielt. Deshalb nur lustig, weil ich gesagt habe, irgendwie da male ich und das sind Arbeiten und den Rest, da kann ich dann nicht arbeiten oder so. Aber ich glaube, im Grunde ist es so, dass alles, was ich tue, also auch wenn ich draußen rumlaufe und irgendwelche Sachen sehe, entwickeln sich meine Arbeiten weiter und das ist ganz wichtig für den Prozess. Trotzdem habe ich gleichzeitig das Gefühl, nie wirklich zu arbeiten.
Denken, beobachten ist für dich Arbeiten auch. Gehört zu deiner Arbeit?
Gehört zu meiner Arbeit, ja. Also ich weiß nicht, manchmal laufe ich draußen rum und dann fällt mir auf einmal irgendwie ein, was ich mit einer Arbeit machen könnte, wo ich nicht weiter wusste, weil ich irgendwas gesehen habe oder gehört habe. Und manchmal höre ich Sachen, wo ich dann beim Arbeiten oder im Atelier merke, dass es doch, oder dass es eine Relevanz hat oder dass da irgendwie vielleicht manchmal einfach nur ein Objekt oder ein Satz, der mir dann so durch den Kopf geht, der mit reinfällt. Insofern merke ich, dass diese ganzen Dinge irgendwie wichtig sind. Also ich glaube, diese Zeit, die vergeht, während ich jetzt keinen Pinsel in die Hand nehme oder nichts jetzt aktiv im Atelier mache, ist genauso wichtig für den Prozess.
Du hast eben gesagt, auf die Frage, wann hast du gemerkt, dass du Künstlerin bist, dass man das nicht sagen kann, sondern dass das schon immer da war. Kannst du das vielleicht mal beschreiben, dass, wie du das gemerkt hast oder wie es das bei dir ausgedrückt hat?
Oh Gott, ich kann das, das ist ganz schwer zu beschreiben, weil also ich werde das ganz oft gefragt und das ist ja so ein, ich, man steht ja nicht auf einmal da und denkt sich so, ja hoch, heute bin ich Künstler. Sondern das ist, glaube ich, habe mich einfach immer mit solchen Sachen beschäftigt. Ich habe aber auch, das war nicht so, dass man von klein auf sagen konnte irgendwie, ja, das wird bestimmt Kunst. Weil ich habe nicht irgendwie, ich habe von klein auf gemalt, ich habe aber auch andere Sachen gemacht. Also ich habe super viel geschrieben. Ich habe früher eigentlich mehr geschrieben als gemalt. Ich habe sehr, sehr viel gelesen. Ich habe sehr viele Sachen immer auseinandergenommen und zusammengebaut und untersucht und so. Und ich glaube, es war einfach diese Grundneugier. Und also ich weiß noch, als ich damals gesagt habe, dass ich jetzt Kunst studiere, hat meine Mutter gesagt, das hätten wir ja alle nicht gedacht. Also
was hätten die gedacht?
Das hätten sie alle nicht gedacht. Ja, ja. Also das war eher so die Frage, ob ich mal was mit Text mache oder so. Also eher im literarischen Bereich. Und ich glaube, dass ich dann das Kunststudium, mich fürs Kunststudium entschieden habe, das fanden meine Eltern auch kurios. Aber für mich war das, glaube ich, damals der Gedanke, dass mich so viele verschiedene Sachen interessieren. Und dass das das Studium ist, das mir am besten die Möglichkeit gibt, da einen Weg zu finden, das alles zusammenzubringen. Ich wusste nur damals überhaupt nicht, wie das aussieht.
Hätte dir damals sowas geholfen wie so ein Studium Generale, dass du alle Sachen mal ausprobieren, also ein Jahr in viele Sachen mal hättest reinschauen können?
Ich glaube, ich hätte es super spannend gefunden. Ich glaube aber nicht, dass ich mich für was anderes entschieden hätte. Weil ich glaube, so diese Möglichkeit, all diese Dinge immer gleichzeitig machen zu können, das ist das Spannende daran für mich.
Wenn viele Sachen hat man ja in sich und das, wie man das macht, das entscheidet, was dann hinterher daraus wird. Also ne, wenn ich viel Fußball spiele, vielleicht noch mehr Fußball spiele als singe, dann werde ich vielleicht eher später was mit Fußball machen. Kannst du dich noch an dein erstes Bild erinnern, auf das du stolz bist? Dass du irgendwie jemandem gezeigt hast und stolz darauf warst?
Das ist schwierig, weil ich glaube, das gab immer wieder so einen Punkt und der kommt auch immer wieder neu. Deshalb, ich weiß nicht mehr, was das erste war.
Kannst du dich an eine erste Rückmeldung erinnern, so auf ein Bild, wo Leute dir gesagt haben, boah, Anna, du bist Künstlerin oder du, da, das ist was Besonderes?
Also ich glaube vor dem Studium eigentlich nicht. Das war dann erst, also ich kann mich daran erinnern, dass bei den ersten Klassenbesprechungen, also es gibt ja in der Akademie Klassenbesprechungen, wo man dann seine Arbeiten präsentiert und dann alle, die quasi mit einem studieren, bei einem Professor sich die Sachen angucken und dann was dazu sagen. Und ich weiß noch, dass ich bei der ersten Besprechung ganz überrascht war und irgendwie auch irritiert, dass auch ältere Semester, weil das ist mal das erste bis letzte Semester in einer Klasse, das ist gemischt, und dass die älteren Semester irgendwie die Sachen so spannend fanden. Und das, weil ich hatte das Gefühl, die müssten jetzt alle irgendwie sagen, das ist doch irgendwie noch nichts oder das kannst du besser machen und das kannst du besser machen, aber dass so diese Akzeptanz dessen, dass da was ist. Also dass die was gesehen haben, was vielleicht noch keinen Weg hat oder noch nicht so eine Möglichkeit hat, irgendwie so rauszukommen, wie es rauskommen soll, aber dass sie was gesehen haben, was da ist, das fand ich toll. Da war ich irgendwie irritiert, aber ich habe mich auch sehr gefreut.
Gab es Menschen oder Künstler für dich, die dich inspiriert haben, oder die, wo du gesagt hast, wow, sowas möchte ich, in diese Welt möchte ich auch eintauchen, ich möchte auch vielleicht sowas darstellen oder ich möchte so etwas zeigen, ich möchte mich so ausdrücken, wenn die sowas in mir auslösen können, das möchte ich auch. Gab es da Menschen, schon früh in deinem Leben?
Ich glaube, da gab es immer wieder sehr verschiedene. Das hat auch sehr gewechselt mit dem, wo ich mich gerade selber befunden habe. Also in welchem Stadium oder was mich gerade beschäftigt hat und so. Und dann wechselt das auch. Manche bleiben. Aber ich glaube, was ich wahnsinnig interessant fand, war, dass ich war mit meinen Eltern schon sehr, sehr viel im Museum. Und habe auch viel Musik gehört und so und Theater. Und ich fand das krass einfach, wenn man dort ist und diese Gefühle hat, die man sich nicht erklären kann. Also bei Theater und bei Musik hatte ich das als Kind, fand ich das gar nicht so irritierend. Das war klar, da ist man irgendwie emotional, weil das so direkt körperlich ist. Und ich glaube, dass im Museum vor einem Bild stehen, das eigentlich so ein scheinbar regungsloser, ganz stiller Gegenstand ist und dass ich da davor stehen konnte und irgendwie fast weinen wollte, das fand ich krass. Und das hat mich irgendwie beschäftigt. Ich glaube vielleicht, also ich glaube so diese Sache hat mich immer, das wollte ich auch gerne können oder ich nicht können. Also ich glaube, ich habe immer die Hoffnung, dass sowas passieren kann, ja. dass sowas meine Arbeiten vielleicht auch mit jemandem machen können oder dass ich was dazugeben kann.
Das auch in deinem Leben halten, also dass du diese Erfahrung immer wieder machst bei anderen und dann auch bei anderen auslösen kannst.
Mhm. Also ich würde mich freuen, wenn das bei anderen auch geht. Das weiß man ja immer nicht, weil man steckt nicht drin. Und ich glaube, so dieses ganz krass emotionale Gefühl ist ja was super Privates auch auf eine Art. Das kann man, glaube ich, auch gar nicht so mitteilen. Ich finde, nur manchmal sieht man es bei Leuten, wenn die das haben. Dann sieht man, wie sich so der Körper verändert und alles. Und dann sind die so kurz weg oder so in sich. Das finde ich super schön. Und ich würde es aber auch gerne behalten. Also ich mag dieses Gefühl.
Ist ja die Kunst als Erwachsener auch immer ein bisschen so Kind zu bleiben, ne? Also man ist ja so in seiner Arbeitswelt und in vielen Beziehungen ja sehr erwachsen oder versucht das zu sein. Und Glücksmomente sind ja auch oft damit verbunden, dass man sein inneres Kind wieder kennenlernt. Hilft Kunst dabei? Hilft Kunst dir dabei? Oder willst du das gar nicht kennenlernen wollen oder willst du gar nicht Kind sein?
Also ich mag diesen Zustand sehr gerne, ja. Ich weiß gar nicht, ob die Kunst mir dabei hilft oder ob das nicht einfach ein seltsamer Umstand ist, dass das bei mir einfach immer da geblieben ist. Also das kann sein, dass sich das, also Hen oder Ei, man weiß es nicht so richtig, was zuerst da war oder was bedingt. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es Spielerische gibt in der Arbeit, das finde ich was sehr Schönes. Also diese Neugier und dieses als erwachsener Mensch mit faktischem Wissen rumlaufen und einfach hingehen und sagen, ich werfe alles über den Haufen, ist mir egal, weil es kann alles kaputt gehen, es kann alles passieren, ich habe keine Ahnung. Und die Welt jeden Tag so zu sehen, als hätte man sie nicht gesehen. Das ist schön.
Du hast mal gesagt, dass du an Kunst oder an Kunst generell interessant findest, wenn Versuche zugelassen werden und das Scheitern auch was total Schönes ist in der Kunst oder auch generell. Magst du das mal ein bisschen präzisieren? Was genau findest du so spannend am Zulassen von Versuchen in der Kunst? Oder willst du es gar nicht auf die Kunst beschränken?
Ich würde das gar nicht auf die Kunst beschränken. Also ich habe neulich auch einen ganz spannenden, auch eine Doku gesehen über die dunkle Materie. Und es ging um so Forscher, die versuchen nachzuweisen, dass es dunkle Materie gibt. Und da hat einer auch so nett gesagt, dass das eigentlich auch völlig, ich weiß gar nicht, ob er gesagt hat, völlig wurscht ist, aber dass das Spannende ja eigentlich nicht ist, dass man dann nachweisen kann oder nicht nachweisen kann, dass es dunkle Materie gibt, sondern die ganzen Sachen, die man rausfindet unterwegs, weil irgendwas schiefgegangen ist und dass das eigentlich die wichtigen Dinge sind. Und ich glaube, dass das im Leben generell so ist. Also ich glaube, dass Scheitern oder dieses Zulassen von Fehlern was ist, womit wir uns einfach als Menschen entwickeln und wo wir Dinge rausfinden, von denen wir nicht gewusst haben, dass die da sind. Und ich glaube, das macht das, dass man daran wächst und dass da neue Dinge entstehen können.
Hattest du diese Einsicht schon immer? Also ist das eine Einsicht, die auch in dir wachsen musste?
Ich glaube, das hatte ich schon immer. Ich fand immer komisch, wenn Leute gesagt haben, weil ich fand Fehler immer gut und ich habe eine Zeit lang auch immer gesagt, das ist doch das Beste, was einem passieren kann, einen Fehler zu machen. Und ich fand immer total irritierend, wenn Leute dann gesagt haben, ja, aber es ist doch falsch dann. Also ich kann mich auch erinnern, ich hatte mal so eine Eröffnung, da waren dann Leute da und haben mich zu den Arbeiten gefragt und ich habe dann irgendwie immer gesagt, ja, und da habe ich das und das, das ist dann schief gegangen und das war total super, weil dann ist das und das passiert. Und ich war so, da war ich ganz aufgeregt, weil ich das wirklich gut fand. Und dann haben die gesagt, ach so, das haben sie sich gar nicht so gedacht. Sag ich, nee, ist doch super. Und dann standen die nur da und haben gesagt, ja, aber das ist doch nicht gut. Und ich fand es ganz schwer, diesen Moment zu erklären, dass es für mich so, dass das ja eine wahnsinnige Qualität ist, weil sich dadurch Türen öffnen, die von denen ich vorher nichts wusste.
In deiner Ausbildung, da lernt man ja ist man ja mit Künstlern zusammen, die einem diese Art Mentoren sind, ist das richtig? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Im Grunde ja. Also
du hast in Dachau studiert, ne?
Nee, ich habe in Nürnberg studiert.
In Nürnberg studiert. Ja,
genau, ich bin in Dachau geboren.
Ja, in Dachau geboren.
Habe in Nürnberg studiert, beim Ralf Fleck. Und das ist extrem unterschiedlich, wie die Professoren damit umgehen. Ich glaube auch, das ist von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Ich glaube, es gibt Leute, die das didaktischer machen und es gibt Leute, die das sehr frei machen. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass Ralf jemand war, der gesagt hat, dass er das wichtig findet, dass wir alle Kollegen sind, nur dass er ein bisschen mehr Jahre Erfahrung hat. Und so hat er das Studium auch gemacht. Und das war immer so, dass wir alle irgendwie gleichwertig waren mit unserer Meinung und jeder das reingegeben hat, was er konnte.
Ist das Verständnis von richtig und falsch oder scheitern, nicht scheitern, hat das was zu tun mit einer Einstellung von so einem Professor, unter dem man eine Ausbildung oder studiert dann? Also was der für ein Verständnis hat von richtig, falsch.
Meinst du, ob es einen prägt?
Ja, also und auch dann vielleicht ermutigt oder auch in eine bestimmte Richtung drängt oder auch ermutigt, seinen eigenen Weg zu finden und dann auch Räume sich zu erarbeiten, die man sich vielleicht sonst nicht trauen würde oder Sachen auszuprobieren, die man sich sonst nicht trauen würde.
Es ist sehr stark davon abhängig, wer das ist und wie offen derjenige ist und auch sehr stark davon abhängig, wie man persönlich miteinander kann. Also ich glaube, es kann auch jemand sein, der eigentlich Leute wahnsinnig ermutigt, Dinge zu tun. Aber wenn man sich persönlich nicht versteht, dann wird er diese Türen nicht aufmachen können. Mhm. Also ich glaube, das Wichtigere ist eigentlich, dass man sich versteht und dass man sich öffnen kann. Und deshalb ist es auch super wichtig, glaube ich, wem man sich da aussucht. Und ich glaube, wenn das funktioniert, dann macht es sehr viel aus, weil es sehr viel beschleunigt. Also ich glaube, man könnte diese ganzen Sachen auch rausfinden ohne so jemanden. Aber ich glaube, wenn man das Studium hat, und ich glaube, da ist eben ganz schön, wenn man einen Professor hat, der sagt, dass auch alle anderen, die in dieser Klasse studieren, wichtig sind. Und das auch nach links und rechts zu gucken, eigentlich so dieses sensibel machen, sich umzugucken und auf bestimmte Sachen zu vertrauen und diesen Mut zu lernen und Angst auszuhalten. Ich glaube, dass das hilft ungemein, weil sich Prozesse viel schneller umsetzen lassen. Ich glaube, wenn man das alleine macht, dann ist das wahnsinnig schwierig. Mhm. Das geht auch, aber es dauert sehr, sehr lang.
Wir kommen gleich mal zu deinen aktuellen Ausstellungen oder auch vergangenen Ausstellungen. Du bist ja mittlerweile international bekannt, verkaufst international deine Werke. Du hast mal gesagt, dass du gerne Zusammenhänge darstellen möchtest in deiner Kunst. Kannst du das nochmal ein bisschen vielleicht dem Zuhörer erklären? Was interessiert dich bei einem Bild, wenn du ein Bild malst, und was inspiriert dich dafür auch bei Bildern, wenn du Kunst machst, wenn du Bilder malst?
Ich glaube, es gibt gar nicht so einen klaren Weg, den ich beschreiben kann. Mhm. Ich glaube, das ist von Arbeit zu Arbeit sehr unterschiedlich. Das sind meistens irgendwelche kleinen Sachen, die mir auffallen. Also manchmal fange ich auch einfach an, irgendwas mit Material zu machen, und aus diesem Machen entstehen Gedanken, weil ich nebenbei was erlebt habe oder was aus einer anderen Arbeit mitnehme, wo ich einen Gedanken weiterentwickeln will, dann kommt das damit rein. Manchmal sind es aber auch ganz kleine Dinge, wo ich merke, wie ich die wiederfinde. Also das können ganz banale Sachen sein, also wie eine bestimmte Erinnerung an irgendwas, was ich als Handgriff mal gemacht habe oder eine Situation, die ich einfach draußen finde. Also zum Beispiel, wenn es so diese Straßenlaternen, wenn die abends angehen und es ist draußen noch hell, dann finde ich immer noch einen wunderschönen Moment, dass es unter der Straßenlaterne Nacht ist, obwohl es eigentlich, wenn man über die Straßenlaterne rausguckt, noch Tag ist. Mhm. Und das ist dann was mich unglaublich beschäftigt, weil ich diesen Moment sehr schön finde. Und den trage ich dann mit mir rum. Und dann gibt es bestimmte Situationen, wo das dann in der Arbeit mit reinkommt und wo ich merke, es gibt noch mehr, es gibt vielleicht auch zwischenmenschlich oder emotional was, wo ich diese Laterne wiederfinde. Mhm. Und das kommt dann auch mit in die Arbeit rein. Also so kann man es vielleicht erklären. Mhm. Das eher wie so eine innere Melodie hören oder sowas, der man dann nachgeht.
Also zum Thema Offenheit kommen wir gleich nochmal. Du hast eben gesagt, zu politische Kunst ist, du glaubst nicht, dass es Kunst ist, die nicht politisch ist. Magst du das mal nochmal erläutern?
Das ist ganz schwer, weil das ist eine spannende Frage, weil ich finde zum Beispiel Arbeiten, also ich finde persönlich Arbeiten, die rein nach einem politischen Konzept ausgerichtet sind, eher uninteressant. Ich finde, die meistens haben die nicht so diese Kraft. Ich glaube trotzdem, dass wenn jemand arbeitet als Mensch, der eine Haltung in der Welt hat und bestimmte Überzeugungen, dass es nicht möglich ist, ohne diese Überzeugungen und diese Haltung zu arbeiten, und dass das auch in die Arbeit geht. Und ich glaube, dass daraus sehr, sehr starke Dinge erwachsen können. Und ich glaube, das spielt dann eher eine Rolle, wie stark jemanden was Bestimmtes umgibt. Und wie sehr die innere Notwendigkeit da ist, sich deutlich, also quasi offensichtlicher zu positionieren oder indirekter. Kann man das verstehen?
Ja, ja. Wenn ich einige deiner Bilder angucke, habe ich das Gefühl, dass du nicht explizit bist. Also nicht explizit, sagen wir mal politisch, oder nicht explizit ein Thema darstellst und das auch, sondern dass du Räume eröffnen möchtest und dem Zuschauer eigentlich viele Möglichkeiten gibst, in diese Welt einzutauchen in deiner Bilder. Mhm. Ist es auch bewusst so, dass du Unklarheit in deiner Kunst oder ja vielleicht Unklarheit schaffst extra? Also du bist, sag mal, du verschiedenste Elemente in einem Bild, in verschiedensten Farbtönen, ist jetzt beschrieben von einem Laien.
Nee, das ist
ja, also ein bisschen hat mich jetzt manchmal auch an scherenschnittartige Sachen erinnert, die den Zuschauer zum Nachdenken anregen. So. Und bewusst nicht in eine Richtung bringen. Zu den Titeln kommen wir gleich nochmal, aber erstmal, ist das auch bewusst so? Es gibt auch sehr plakative Kunst, ne, wo man sehr schnell sagen kann, das ist jetzt damit gemeint oder das möchte der Künstler ausdrücken.
Ja. Das ist zum Beispiel was du als plakativ beschreibst, das ist was ich persönlich irgendwie eben eher langweilig finde oder unspannend. Es sei denn, also da nehme ich Leute raus, die eben diesen inneren Drang so stark haben, dass es aus so einem eigenen Empfinden so stark raus muss, dass das deutlicher wird. Aber ich empfinde meine Bilder zum Beispiel überhaupt nicht als irritierend oder nicht. Für mich sind die sehr klar. Mhm. Also für mich sind sie sehr klar und sehr eindeutig. Ich glaube nur nicht.
Was meinst du, wenn du klar sagst?
Das Gefühl, um das es mir geht, ist sehr präzise. Mhm. Und das ist, glaube ich, nur so, dass man nicht mit einem Satz jetzt sagen könnte, das bedeutet das. Sondern ich glaube, ich finde eher spannend, wenn Arbeiten Gedankenräume aufmachen, an denen man wachsen kann auch. Also die gar nicht so tagespolitischen Statements sind oder jetzt kurz zu dem was sagen und kurz zu dem was sagen, sondern ich finde spannender irgendwie zu sagen, welche Dinge stehen denn vielleicht in größeren Zusammenhängen dahinter und welche Emotionen sind das, die uns da umtreiben oder welche Dinge machen uns als Mensch aus und bewegen uns.
Dafür braucht man ja auch eine gewisse Offenheit oder eine gewisse, sag ich mal, Sensibilität, Umwelt wahrzunehmen, zu beobachten, immer wieder auch sich berühren zu lassen. Wie schaffst du das, diese Offenheit dir zu erhalten? Und was ist das Schöne an der Offenheit vielleicht, die du dir erhältst?
Ich glaube, ich habe die vielleicht einfach, das weiß ich nicht, habe ich nie drüber nachgedacht. Mhm. Also ich bin einfach, glaube ich, ein super neugieriger Mensch. Das ist schon so. Also ich bin.
Hast du auch so Momente, in denen das nachlässt und du sagst, ich bin müde, ich kann mich auch nicht jetzt immer nur so berühren lassen, möchte mich gar nicht mehr so viel auf äußere Sachen einlassen und immer wieder Neues schaffen und mich ausdrücken, sondern eigentlich mich auch in mich zurücksehen. Das ist ja schon auch sehr, also ich lasse mich berühren und trage das danach, bringe das nach außen, dass das auch alle andere Leute sehen, also oder
das
weniger.
Ist, glaube ich, so ein Wechsel. Also das findet ja nicht, also bei mir findet das nicht gleichzeitig statt. Das ist nicht so, dass ich einsauge und auspuste, sondern dass ich Zeiten habe, wo einfach sehr viel reinkommt und wo ich auch sehr viel reinlassen möchte. Und dann gibt es Zeiten, wo das irgendwie wieder raus muss. Und dann entstehen halt Arbeiten. Und dann gibt es auch meistens irgendwie so Zeiten, wo sehr, sehr viel entsteht. Und dann gibt's, wo auch meistens sich was ändert in der Arbeit erstmal und das dann so ein Stück weit wie so eine Untersuchung von einem, deshalb Archäologie, vielleicht einem bestimmten Kreis von Dingen. Und dann merke ich, wie das langsam so, wie langweilig wird oder wie ich merke, so jetzt ist da irgendwie vorbei. Also wir haben uns alles gesagt, jetzt ist erstmal so gut und dann habe ich auch so ein Bedürfnis, irgendwie wieder Dinge reinzutun. Also dann will ich lieber rausgehen und mir Sachen anschauen. Dann fange ich an rumzulaufen, dann gehe ich irgendwie viel, viel auf Konzerte und schaue mir Ausstellungen an oder lese mehr. Also dann, und dann habe ich auch mehr zu tun mit Leuten. Das ist auch so ein bisschen lustig, weil ich habe ganz viele Leute, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, glaube ich, wenn man jemand ist, der manchmal monatelang mit wenig Leuten zu tun hat und dann ist er weg vom Fenster und dann taucht er irgendwo wieder auf und sagt, aber was denn, hier bin ich? Aber das unterliegt auch diesen Schwankungen und ich glaube, so diese Ruhe und dieses Rauschen, das ist beides wichtig.
Ist diese, genau, oder hast du Tage, an denen du wirklich mit keinem sprichst und nur malst?
Ja. Also es ist selten, dass ich so mit gar niemandem spreche, weil ich habe auch einen Atelierkollegen, mit dem teile ich mir die Fläche, also der hat das mal nebenan, aber also da findet Kommunikation statt, aber es ist dann sehr, sehr wenig.
Ist das was andere Leute auch mal mehr machen sollten, Zeit mit sich verbringen und weniger sich mit Leuten umgeben?
Also ich glaube, zeitweise ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil man, ich glaube, diese Konfrontation mit einem selber und sich selber aushalten können, das ist wahnsinnig gut. Man lernt sehr viel über sich.
Ja, wann hast du das am meisten gemerkt, sich mit sich selbst konfrontieren und sich selbst aushalten, dass das passiert und dass das auch was Gutes ist für dich?
Ich glaube, als ich das erste Mal so länger im Atelier, also als ich dann mein erstes Atelier hatte und ich hatte das schon immer. Ich war, glaube ich, immer ein Mensch, der so Zeiten hatte, wo er gerne mit sich war. Aber so dieses aktiv merken war es, als ich das erste Mal länger ein Atelier hatte. Also wo dann die erste Aufregung weg ist und so. Und ich dann mal da saß, längere Zeit am Stück, da waren außenrum auch wirklich noch weniger Menschen. Und ich mir dachte, scheiße, mir ist furchtbar langweilig. Mir ist so langweilig. Und ich gemerkt habe, wie ich anfange, im Kreis zu rennen und alles Mögliche anzupacken und ständig so Übersprungshandlungen zu machen. Dann hatte ich alles an, Radio, Telefon, nebenbei manchmal noch Musik. Manchmal habe ich Radio und Musik gleichzeitig gehört. Einfach nur wegen der Geräusche, fand ich dann super. Und das aktiv zuzulassen, dass da jetzt einfach über Tage nichts ist, sondern nur meine innere Stimme. Das fand ich auch sehr anstrengend. Also es gibt Leute, denen fällt das leicht. Mir fiel es damals sehr schwer, weil das was anderes ist, auch im Atelier alleine zu sein, als wenn man jetzt mal irgendwie einen Tag zu Hause alleine ist.
Ist diese innere Stimme bei dir auch sehr klar oder auch nicht immer?
Nicht immer, nee.
Weil ich finde, es klingt gerade sehr so, also so, dass du der ziemlich straight folgst und dass du dann die Welt um dich herum auch leise machst oder auch dich vielleicht ein bisschen auch entfernst von Menschen, um diese innere Stimme lauter zu hören.
Ich glaube, das ist was ich inzwischen bewusst mache und dann kann ich es auch hören. Aber die lässt sich halt auch ablenken.
Also durch Menschen, durch andere Sachen?
Durch Menschen, ja. Mhm. Ja. Ich finde zum Beispiel ganz schwierig manchmal diesen Konflikt, dass eigentlich so, dass, also gerade beim Malen, das ist so eine sehr einsame Tätigkeit, finde ich. Das ist eine gute Einsamkeit, aber auf eine Art ist man da in so einer Blase und in die muss man, also ich muss in die Blase auch reingehen. Und das braucht eine gewisse Zeit. Und ich finde, das gibt so einen Konflikt, wenn man dann anfängt irgendwie mit Ausstellungen und das zu organisieren und mit Galerien zu kommunizieren und so, dann bleibt es nicht aus, dass so ein Alltag da ist, der dann immer reinkommt. Und das zu trennen und diesen Raum aufrechtzuerhalten und diese Blase zu schützen, das ist ein bisschen knifflig, finde ich.
Wir werden mal ein bisschen konkreter jetzt. Anna Bittersohl geht durch ein Museum. Und woran merkt sie, das ist ein gutes Bild, das ist gute Kunst, das berührt mich.
Das sagt die innere Stimme. Keine Ahnung. Ja, das ist nichts, was ich erklären kann. Dafür habe ich auch keine Kriterien.
Hast du aber schon gemerkt, dass eine bestimmte Art dich gar nicht berührt, zum Beispiel? Eine bestimmte Art von Kunst?
Immer wieder, ja. Also ich glaube, es gibt ganz viel. Es ist auch, je länger ich das mache, desto weniger Arbeiten schaffen es, mich so tief zu berühren. Das ist auch total spannend. Das ist ein bisschen schade auch.
Und zu jedem Bild im Museum, oder zu den meisten im Museum, gibt es immer eine Beschreibung neben dem Bild. Liest du die?
Nee, nie.
Warum sollte man die nicht lesen?
Ich weiß nicht, ob man nicht sollte, aber ich finde, dass Kunst, also abgesehen jetzt mal von konzeptueller Kunst, die vielleicht auf, also die textbasiert ist. Und da glaube ich auch, dass ein Erklärtext zu dieser Arbeit auch nicht dasselbe ist. Glaube ich, dass es auf eine andere Art einen körperlich oder sinnlich berührt. Und wenn man das zulassen kann, erfährt man eigentlich mehr über sich und das, was die Arbeit mit einem macht, als wenn man den Text liest und versucht, das logisch zu verstehen. Weil ich glaube, das ist die große Stärke, dass das was ist, was
ist auch ein
nicht durch Logik nachvollziehbar ist.
Ist das ein Problem von uns Menschen auch, dass wir zu viel uns durch Logik und Verstand erklären wollen? Oder alles fast?
Ich glaube, wenn es ein gewisses Maß an Logik überschreitet, dann wird es schwieriger. Also ich glaube, dass wir mit Logik auch sehr viele Erfahrungen nehmen und auch Möglichkeiten.
Du hast ja wahrscheinlich auch relativ viel Kontakt mit Leuten, die deine Ausstellung sich anschauen. Hast du den Eindruck, dass Menschen, die sich Kunst erklären lassen wollen durch einen Künstler oder durch einen Kurator oder jemand, der vielleicht im Museum arbeitet, dass das immer mehr Leute werden? Du bist jetzt schon etwas länger auch Künstlerin. Beobachtest du das oder nicht?
Dass sich mehr Leute das erklären lassen?
Wollen auch. Ja. Dass sie gar nicht, ja. Also es gibt ja Leute, die gehen durch ein Museum und genießen das total, sich die Bilder anzugucken. Und lassen das einfach auf sich einwirken und sind danach erfüllt. Und es gibt Leute, die gucken sich da, die wollen sich gerne das alles erklären lassen, was bedeutet dieses Bild, was meint dieser Strich, was meint diese Farbe, warum dieses Material. Und
Das ist viel mehr geworden und ich finde das ist interessant, weil ich habe das Gefühl, dass es, da gibt es auch verschiedene Gründe, warum. Also ich glaube, es gibt so diese Berührungsangst, so dieses, ich habe Angst, ich verstehe es nicht, wenn ich nicht mehr dazu weiß. Und zum anderen gibt es, glaube ich, auch dieses schnelle Konsumieren von Dingen. Also dieses, ich will mich jetzt damit gar nicht so lange befassen, sondern wenn ich jetzt schnell den Text gelesen habe, dann weiß ich ja, um was es geht. Und dann brauche ich damit auch gar nicht mehr Zeit vertun. Also so diese Geschwindigkeit.
Ich habe es für mich erfasst, ich weiß alles über das Bild.
So. Genau, Und das ist schade, weil man kann es nicht erklären, das ist unmöglich. Also man nimmt sich die sinnliche Erfahrung mit der Arbeit.
Hat Schule auch einen Anteil daran, dass wir ganz viele Sachen mit dem Kopf nur betrachten und vielleicht auch Kunst zu analytisch sehen und Kunst eigentlich nicht dazu beiträgt, oder Schule nicht dazu beiträgt, sich darauf einzulassen, mit Sinn zu erfassen, auch sich einzugestehen, dass man Sachen gar nicht so vollumfänglich erfassen kann durch Fakten.
Total. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass als ich in der Schule war und wir haben so eine Bildanalyse gemacht und da ging es darum, dass der Künstler sich wahrscheinlich das und das gedacht hat, weil er in der und der Lebenssituation war. Ich glaube, war irgendein armer Typ, der irgendwie die Bilder verkaufen musste und deshalb irgendwas drauf gemacht hat. Und ich weiß noch, dass ich mir damals dachte, aber woher wollen die das wissen? Der ist doch schon lang tot. Und wen zum Henker interessiert's? Und das fand ich fand das völlig absurd. Ich fand das damals schon absurd. Und ich glaube, dass es total wichtig wäre, sowas, also diesen Zugang offener zu machen. Und da sind wir auch wieder bei dem richtig und dem falsch. Also diesen, ich glaube nämlich, es gibt überhaupt keine falsche Möglichkeit, Bilder zu sehen. Und ich glaube, wenn man so einen Text, so einen analytischen Text zu einem Bild hat, ist das auch nur die Meinung von einem, der vielleicht das studiert hat und Sachen rausgefunden hat, der wird dazu beschreibend was sagen, aber das sagt nicht, was das Werk ist. Und das sagt auch schon gar nicht einem Kind, was es mit ihm macht. Und ich glaube aber, dass es wahnsinnig wichtig wäre, diese Dinge zu behalten, weil da sind wir wieder bei der inneren Stimme. Also ich glaube, diese innere Stimme auszubilden, was wahnsinnig Wichtiges ist. Und ich glaube, dass wir das über Kunst auch lernen können. Also ich glaube, da fängt es auch so ein bisschen an, irgendwie zu vertrauen, dass wir diese Gefühle zulassen und dass wir denen nachgehen. Dass wir da eine andere Möglichkeit haben, uns im Denken zu entwickeln, durch Fühlen.
Deine Kunst ist ja auch vielfältig. Also du hast schon gesagt, du bist auch ein bisschen auf der Suche gewesen nach Formaten, also oder weil du gemerkt hast, dass du nicht mehr alles in Bildern ausdrücken kannst. Also es gibt, man sollte mal in eine Ausstellung von dir gehen, es gibt riesige Bilder, es gibt aber auch Polaroid-Fotos, die in einer Ausstellung hängen zum Beispiel. Mhm. Wann hast du denn gemerkt, dass du auch andere Formate brauchst, um deine Gefühle auszudrücken, dass sich das Bild, das gemalte Bild an sich erschöpft hat für dich auch ein bisschen? Ich ist erschöpft auch ein falscher Begriff, erschöpft, weil es hatte sich ja nicht erschöpft, sondern das nee, andere
ist nicht weg.
Ist nicht weg, genau, aber dass du andere Formate auch, dich in anderen Formaten ausdrücken willst.
Ich glaube, dass das war so, dass diese Zeiten, in denen ich gemerkt habe, ich kann jetzt einfach nicht malen und das ist, also ich weiß, dass, es ist auch nicht so, dass ich immer male, wenn mich die Muse geküsst hat, sondern wenn ich da ins Atelier und man macht es, aber es gibt dann trotzdem so Tage, wo man das Gefühl hat, man hat zwei linke Hände und das geht nicht. Und trotzdem ist so der Wunsch da, was zu tun. Und diese Zeiten wurden immer größer, diese Zeitspannen. Und ich habe gemerkt, dass ich diese Zeiten mit anderen Dingen fülle. Also, dass ich dann anfange, eben mit einer Polaroid-Kamera draußen rumzulaufen und ständig Fotos zu machen. Und ich hatte dann auf einmal Unmengen von diesen Fotos. Und dann habe ich angefangen, diese Reihen bei mir hinzustellen und mir die anzugucken. Aber ich habe das nicht ernst genommen, sondern für mich waren das erstmal nur so einem Bauchgefühl nachgehend, ich drücke jetzt mal drauf und oder ich habe Handyaufnahmen gemacht einfach und so kleine Videoschnipsel, dann habe ich diese Videoschnipsel zusammengebaut und ich dachte immer, das ist wie so eine Spielerei, um das zu lösen, aber diese Zeiten wurden länger und das Material, das da zusammengekommen ist, wurde immer mehr und auf einmal habe ich gemerkt, dass diese Sachen auch mit mir sprechen, also dass die irgendwie nicht mehr wegzudenken sind aus dem Atelier, sondern dass die auf einmal auch mit den Bildern kommunizieren. Und ich glaube, dass so mit dieser Zunahme ich eigentlich auch gemerkt habe, dass das schon immer da war. Also am Anfang vom Studium, glaube ich, war ich auch relativ, ich habe Malerei studiert, weil ich damals einfach dachte, okay, wenn man Kunst studiert, dann malt man. Und das war das, was ich so am meisten damals gemacht habe, um mich auf das Studium vorzubereiten. Hab aber, glaube ich, also ich weiß gar nicht, ob ich so, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich habe mir einfach gedacht, ja, dann machst du jetzt Malerei. War einfach so. Und wollte das auch erstmal so voll konzentriert machen, weil ich da in einer Ausdrucksform oder in diesem Medium mich sehr, Wohlgefühl ist so ein blödes Wort, aber damit konnte ich schon sehr viel und das war für mich irgendwie gut, dieses Medium erstmal wirklich anzugucken und zu verstehen und da wirklich reinzugehen und das hat dann halt ein ganzes Stück weit getragen, bis ich gemerkt habe, okay, das vielleicht bist du jetzt da so tief drin gewesen und hast damit so viel gesagt, dass diese anderen Sachen, die eigentlich auch da sind, langsam eine Möglichkeit haben, auch ihren Platz wiederzufinden. Also vielleicht war das wichtig, dass ich mich eine Zeit lang konzentriere, damit das nicht zu, der Rest nicht zu laut ist. Also ich, vielleicht war es auch so eine Form von Überforderung am Anfang. Weil die eigene Sprache zu finden oder das überhaupt rauszubringen, was in einem drin ist, ist ja irgendwie am Anfang schon mal irgendwie ziemlich viel. Und ich glaube, diese Beschränkung auf das eine Medium war da einfach wichtig. Und das ist es jetzt vielleicht nicht mehr.
Eine andere spannende Frage finde ich immer Titel bei Bildern. Wie entstehen Titel bei dir, bei Bildern? Da gibt es wahrscheinlich auch nicht den einen Weg, ne? Das ist immer vorher oder nachher. Du hast ja eben gesagt, für dich ist das Gefühl immer sehr klar, dass du im Bild, was du sagen willst. Also für dich ist eigentlich relativ klar. Wie kommt dann ein Titel zustande?
Der Titel ist für mich zurzeit, also jetzt eigentlich schon seit längerem, so ein bisschen der Versuch, mit Worten was dazu zu geben, was Ähnliches ist wie die Farbe. Mhm. Also ich habe ganz lange keine Titel gegeben, weil ich das absolut blöd fand, wenn ich ein Bild irgendwie, wenn da jetzt angenommen ist, ist jetzt mal simpel gesprochen Fuß drauf und ich schreibe daneben Fuß. Da habe ich mir gedacht, das brauche ich ja. Also das erübrigt sich irgendwie. Mhm. Das heißt, ich habe einfach versucht, Worte so zu benutzen, dass die für mich auch eine Möglichkeit haben, das zu beschreiben. Also eher so eine Form von, weiß ich nicht, poetischer Greifbarkeit oder so, könnte man sagen.
Ja, also ein Titel ist zum Beispiel Science Fiction is Dead. Mhm. der ja schon eine poetische Kraft hat. Im Sinne von Tod und von Science Fiction ist ja eigentlich so auch Welten, die wir uns erschaffen. Und dann noch im Bezug auf das Bild. Ja, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, ich wollte nur ein Beispiel bringen, weil ich das schon spannend finde, diese, wie funktioniert das? Also
fand ich in dem Fall auch ganz schön, weil der Titel ja, finde ich, auch sowas ganz, also für mich hat er sowas ganz, sowas Kühles und auch was Hartes, was sehr Technisches. Und das Bild ist ja irgendwie im Grunde eigentlich fast so ein bisschen drüber. Also es ist ja eigentlich sehr so an der Grenze zu was sehr, sehr Romantischem, was mir auch immer gefällt. Also ich mag diese Grenze. Ich mag dieses Ausloten von diesen Grenzzuständen zu, weiß ich nicht, es könnte auch kitschig sein oder romantisch, ist es aber nicht, sondern dann kommt irgendwie immer so diese Härte rein, weil ich finde, dass das was ist, was im Leben sehr viel präsent. Also es gibt ja immer diese zwei Sachen. Es ist irgendwie auf der einen Seite sehr, sehr schön, auf der anderen Seite auch knallhart. Das fand ich bei dem Titel nur. Fällt mir nur gerade ein, weil das hat mir gefallen.
Also hat der Titel eigentlich gar nicht so viel Beschreibendes, sondern eher nochmal ein zusätzliches Element zu dem Bild. Okay. Es gibt im Moment eine aktuelle Ausstellung von dir und anderen Künstlern in der Spinnerei im Raum 14. Ist es Raum, sagt man Raum 14 in der Spinnerei? Nein,
das ist, Halle 14. Das UG 14.
UG 14.
Ja, es gibt sehr viele 14 in der Spinnerei, das ist sehr verwirrend.
Ja, jetzt habe ich schon den falschen Raum angegeben. Also nicht verlaufen, UG 14. Ja. Und da gibt es eine Ausstellung mit ganz vielen anderen Künstlern zusammen. Mhm. Und die heißt 3.
Ja. Die heißt drei.
Was sagt uns denn das?
Das sagt
uns... Ich möchte jetzt alles erklärt haben. Ich möchte mich nicht darauf einlassen.
Das kann ich auch alles erklären. Das ist gar nicht so schwer. Der harte Fakt ist, dass 3 schlicht und ergreifend für das dritte Stockwerk der Halle 14 steht.
Na, endlich.
Wo wir alle unser Atelier haben. Also es ist... wir sind alle relativ zeitgleich in diese Etage eingezogen. Da sind neue Ateliers aufgemacht worden und wir haben uns am Anfang alle sehr gefreut, dass niemand irgendjemanden auf der Spinnerei kannte, aber wir waren zumindest alle gleich unwissend und haben uns gefreut, dass da einfach Leute sind, die auch neugierig sind und die sich alle so langsam vortasten und haben uns da so ein bisschen kennengelernt und das waren so die ersten Kontakte für alle von uns. In diesem Biotop und daraus ist irgendwie dann so über die Jahre der Wunsch entstanden, mal was zusammen zu machen und das sind ganz unterschiedliche Welten, ganz unterschiedliche Künstler und wir wollten trotzdem einfach oder vielleicht auch gerade deswegen eine Ausstellung zusammen machen und das ist auch eine ziemlich coole Ausstellung geworden, muss ich sagen.
Die kann man sich momentan angucken.
Aber man kann auch, wir haben eine wunderschöne Website, die hat die Yawen gemacht, auch eine von den Künstlerinnen und die ist ganz toll, da kann man sich auch die Ausstellung so schon mal in klein angucken und da stehen auch alle Daten nochmal drin und auch nochmal Infos zu den Künstlern.
Und man kann sogar bei dir auf einer Website auch einen virtuellen Rundgang machen, stimmt das?
Das stimmt, ja.
Das stimmt, ja. Magst du mal was dazu sagen? Was kann man da sehen?
Da kann man einen Rundgang durch die letzte Ausstellung in der Galerie Eigenheim sehen. Das ist meine Galerie in Berlin. Das ist eine ganz tolle Galerie, bei der ich sehr, sehr gerne bin, jetzt auch schon seit ein paar Jahren wieder. Und da habe ich im Mai diesen Jahres eine Einzelausstellung gehabt und da gibt's ein kleines Interview mit Konstantin von der Galerie und einen Rundgang, wo man sich Arbeiten angucken kann, unter anderem auch die erste größere, alleine gebaute, installative Arbeit.
Pendelst du zwischen Berlin und Leipzig?
Pendeln würde ich nicht sagen. Also ich bin relativ häufig in der Galerie. Das ist einfach, also wir sind alle so plus minus in einem Alter, was es irgendwie so über die Zeit sehr natürlich irgendwie einen intensiveren Austausch macht, ich finde, wenn die Generationen weiter auseinander sind, dann ist das immer noch ein bisschen distanzierter, aber es ist in dem Fall sehr, sehr persönlich. Und da gibt es halt auch mit den Kollegen irgendwie recht intensiven Austausch über Arbeiten und es sind Freundschaften entstanden und da versucht man dann schon irgendwie zu den Eröffnungen von den anderen auch immer da zu sein.
Ja. Ich muss dich noch eine Frage, dir noch eine Frage stellen, die mich auch persönlich immer interessiert. Es gab ja diesen Film über den Kunstfälscher Beltracchi und den du wahrscheinlich auch kennst und der ja auch den Mainstream erreicht hat. Meine Frage geht so ein bisschen in die Richtung, könntest du dir auch vorstellen, dass du das, dass du andere Leute imitieren könntest und kann das funktionieren? Oder ist es so eine Kunstszene oder ist die Kunstszene auch immer mehr auf Täuschung aufgebaut oder ist es das Imitieren von anderen Leuten und es wird das mehr und ist es auch möglich, ist es überhaupt möglich aus der Sicht der Künstlerin und wird sowas mehr?
Boah, das ist eine wahnsinnig komplexe Frage.
Ja, es ist ein wahnsinnig komplexer Podcast, ja.
Ich merke schon, Das wusste ich vorher, ne? Jetzt muss ich da durch. Zum einen glaube ich, die erste Frage war ja, ob ich mir das vorstellen kann.
Also ich sag mal, vielleicht nur kurz meinen Eindruck auch nach dem Film, so, aber so ein bisschen ja auch, ich habe schon ein bisschen auch gedacht, geil eigentlich, so ein Typ, der jetzt, der so ganz viel, der Leuten mal auch aufzeigt, wie sie so einer Blase aufsitzt oder sich in so einer Blase befinden und sich auch einfach dafür feiern, irgendwelche teuren Gemälde irgendwo hängen zu haben, aber der Bezug zu der Kunst, der gar keine große Rolle mehr spielt. Mhm. Und in einer Szene oder in einer Blase, in der es nur um Namen und Werte, also hohe Geldwerte geht, die aufgedeckt zu haben. Mhm. Dass ich das auch tatsächlich das ich das spannend fand.
Ja, das ist eine super spannende Frage. Also finde ich tatsächlich auch. Ich könnte es mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich glaube, ich mache halt Kunst aus einem anderen Grund heraus, weil ich irgendwie was über die Welt sagen möchte, aber nicht unbedingt ein Statement zur Kunst abgeben möchte. Und ich glaube auch, dass man da so ein bisschen auf eine Art, ich weiß, frag mich, ob man, wenn man kopiert, irgendwie auf eine Art auch so eher emotionslos an Dinge drangehen muss, die man da tut. Also vielleicht dann verfolgt man anderen Gedanken. Aber es ist super spannend, die Frage nach, wie viel Täuschung ist da. Also ich glaube, es gibt gerade sehr viel auch Dinge, die sehr, sehr schnell hochgeschossen werden und besprochen werden in allen Zeitungen und dann ist die eine Woche tanzt der Zirkus ums Dorf und die nächste Woche ein anderer und alles ist immer super wichtig und wird aufgeblasen und die nächste Woche ist es einfach vorbei. Und wie viel Gehalt da wirklich drin steckt oder, also ich glaube, so diese wirklich, was ich vorhin auch schon mal meinte, diese längerfristige Auseinandersetzen mit so nachhaltigen Arbeiten, das geht so ein bisschen unter. Also ich glaube, die gibt es noch, aber die werden gerade von einem ganz großen Tamtam auch manchmal so niedergeschrien. Und insofern, es gibt ja sehr viele Künstler, die sich irgendwie, die sich auf die Art damit beschäftigen, das zu hinterfragen. Und ich finde es auch eine spannende Arbeit. Also ich fand es auch, ich muss sagen, ich habe auch sehr gelacht. Ich fand es sehr witzig. Also gerade, weil es natürlich auch, wenn man dann sieht, dass irgendwelche Leute, die Kunstwerke auf ihre Echtheit prüfen, selber nicht mehr so genau wissen, ist dann schon die Frage, wo ist der Wert? Und ich glaube, dass es eben ab einem gewissen spekulativen Moment oder ab einem gewissen Grad an Zirkus nicht mehr um die Arbeiten geht. Sondern da geht es um die Geschichte, die dazu erzählt wird, um den Text, der abgeliefert wird. Und wenn der gut ist und Leute kommen, die sagen, ich will nur den Text, habe ich verstanden, dann ist das ein System, das in sich super funktioniert, für mich aber, glaube ich, nichts mehr mit Kunst zu tun hat.
Jetzt brauche ich die gute Antwort von dir. Was kann denn Kunst, was andere Sachen nicht können? Der Wert von Kunst wird ja oft auch immer klein gemacht oder von vielen Leuten in Frage gestellt. Ne? Das ist, ich zitiere jetzt Frittenbude, dass Kunst mindestens in 1000 Jahren, aber Kunst hat ja nicht einen Wert, wie sage ich mal, das ist jetzt ein Stuhl, das ist ein Stuhl, der hat diesen Wert, das kann ich machen, sondern es hängt auch von unserer Einstellung zur Kunst ab, was wir in Kunst eigentlich in unserem Leben sein lassen wollen oder wie wir auch uns auch einlassen auf Kunst. Was kann denn Kunst? Warum sollte Kunst in unserem Leben sein? Was kann Kunst, was andere Sachen nicht können? Und vielleicht bei dir besonders die Malerei.
Ich glaube, es ist ganz schwer, das zu benennen.
Aber ich brauche jetzt die Weltformel.
Ja, die Menschen.
Nee, das sind die total schwer. Raus. Ja, voll. Ach so.
Also ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist. Ich glaube, das Interessante ist ja, dass es ja immer wieder auftaucht. Also dass egal wie sehr versucht wird, ob sei es jetzt von politischen Systemen oder einfach weil die Bedingungen so schwierig sind, es gibt immer wieder den Punkt, wo so Kunst und Kultur ein absolutes Minimum erreicht, weil es aus irgendwelchen Gründen zerschlagen wird und trotzdem kommt es immer wieder raus. Und ich glaube, es ist eine Art Grundbedürfnis oder ich hätte neulich mal gedacht, vielleicht ist es so eine Art Regulativ. Also vielleicht gibt es einem die Möglichkeit irgendwie, dadurch, dass wir da Dinge eben auf eine andere Art verstehen als logisch, dass wir auf eine Art uns entwickeln können, die wir anders nicht tun können, die für uns aber essentiell notwendig ist. Und ich glaube, da gehört auch viel von so einem, na, vielleicht ist es auch für jede Kunstrichtung dann anders. Also ich glaube, manche Dinge können sowas wie Mut machen oder Dinge zusammenbringen. Ich glaube, wenn du mich fragst nach Malerei, ist es vielleicht tatsächlich dieses sich mit sich selbst auseinandersetzen können. Und ich glaube, wenn man sich selber aushalten kann, dann kann man auch mit anderen Dingen im Leben gelassener umgehen oder sie ruhiger betrachten und nicht so aufgeregt. Und ich glaube, das gibt uns die Möglichkeit, andere Entscheidungen zu treffen.
Das lassen wir mal so stehen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Am Ende darfst du, wenn du magst, noch drei Empfehlungen geben. Du darfst, es gibt eigentlich immer eine Buch- und Musikempfehlung, wenn du möchtest, und du darfst auch nochmal eine Künstlerempfehlung geben heute. Also gibt es einen Künstler, gibt es ein Buch, gibt es eine Musik, die du dem Milch- und Kulturpublikum ans Herz legen möchtest?
Also Buch, ich lese gerade von Georges Perec Träume von Räumen. Das ist sehr schön. Das ist wirklich, also das, der beschreibt im Grunde vom kleinsten Raum auf einem Blatt Papier über das Bett, das Zimmer, die Wohnung, das Haus und so weiter, verschiedene Räume und verschiedene Gedankenräume. Und das macht, glaube ich, sehr viel auf, wie man durch die Welt läuft. Also das fand ich ganz toll. Das hat bei mir sehr viel verändert, wie ich durch die Welt laufe. Musik fand ich in der letzten Zeit, ich habe sehr viel Hope gehört. Das ist eine Band aus Berlin. Und finde ich, es hat mir sehr gefallen, weil ich hatte das Gefühl, ja, es gibt auch so eine wahnsinnige Klarheit und so eine Unerbittlichkeit in dieser Musik. Das fand ich gut. Und Künstler, es ist immer, ich finde das immer ganz schwierig, ne, weil an der Stelle ist man ja immer, dann steckt man in der Zwickmühle, empfiehlt man jemanden, den man kennt und dann ist der eine da und der andere nicht. Aber ich würde eigentlich was mich in der letzten Zeit selber sehr beschäftigt hat, ist L'Or Provou. Das ist eigentlich eine ziemlich bekannte Künstlerin. Ich kenne sie gar nicht persönlich, also kenne ich nicht persönlich. Die hat mal einen Turner-Preis gewonnen, macht sehr spannende Videoarbeiten, die aus einem sehr spielerischen Moment kommen und ich finde auch auf eine sehr schöne Art Situationen verändern oder Räume verändern oder den Umgang miteinander verändern.
Die drei Empfehlungen von Anna Bittersohl, heute zu Gast bei Milch und Kultur.
Dankeschön.